Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen besteht der Verdacht auf ein rechtsextremes Netzwerk. Wie Innenminister Reul heute mitteilte, sollen 29 Beamte in verschiedenen Chatgruppen rechtsextreme Inhalte über ihre Handys ausgetauscht haben. Sie seien inzwischen vom Dienst suspendiert. Bei einer Razzia am Morgen durchsuchten Beamte Polizeidienststellen und Privatwohnungen und beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul spricht von einer Schande für die Polizei. Es geht um rechtsextreme Inhalte in WhatsApp-Gruppen, weit über 100 Bilddateien, strafrechtlich relevant, verschickt von Polizisten.
Wie zum Beispiel Bilder von Hitler, von Hakenkreuzen, von Reichskriegsflaggen, aber noch viel abscheulichere Bilder wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer, eines Konzentrationslagers.
Gegen 11 Polizisten wird strafrechtlich ermittelt. 29 sind vom Dienst suspendiert. Die allermeisten von ihnen sollen zumindest zeitweise in einer Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr gearbeitet haben. Bislang wurde erst ein einziges Handy ausgewertet. Jetzt werden beschlagnahmte Telefone weiterer Chat-Teilnehmer untersucht.
Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Sie erinnern sich ja daran. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle.
Von einem strukturellen Problem in der Polizei will Reul aber nicht sprechen. Ebenso wenig die Gewerkschaft der Polizei, trotz ähnlicher Vorkommnisse in anderen Bundesländern.
Es sind ja leider nicht nur die Fälle, die heute bekannt geworden sind. Wir haben ja in der Vergangenheit bereits schon vergleichbare Chatgruppen in Hessen und in Baden-Württemberg gehabt. Ich sage da ganz klar zu als Gewerkschafter, es reicht. Es reicht mit diesen Fällen.
Innenminister Reul hat am Nachmittag die Polizeipräsidenten des Landes zum Krisentreffen geladen. Unter anderem soll es jetzt einen Sonderbeauftragten geben für rechtsextremistische Tendenzen in der NRW-Polizei.
In ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union hat Kommissionspräsidentin von der Leyen Reformen angemahnt. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie warb sie dafür, dass die EU in Gesundheitsfragen mehr Zuständigkeiten bekommt. Beim Klimaschutz solle sich die Europäische Union ehrgeizigere Ziele setzen. In der Asyl- und Migrationspolitik müssten die 27 Mitgliedstaaten besser zusammenarbeiten als bislang.
Zerstritten und viel zu oft machtlos. Diesem Bild der EU will sie heute bewusst Optimismus entgegensetzen. Ursula von der Leyen und der Zustand der Union. Ihr wichtigstes Mutmachargument sind die 1,8 Billionen Euro, die die EU in den nächsten Jahren ausgeben will. Wir haben die Vision, wir haben einen Plan und wir haben Investitionen. Jetzt ist es Zeit, an die Arbeit zu gehen. Doch so sieht das nicht jeder. Manche Abgeordnete sagen, die EU sei in einem schlechteren Zustand als vor 10 Jahren. Jedes Jahr aber hören wir von jedem Kommissionspräsidenten, dass die ruhmreichen Zeiten direkt um die Ecke sind, wenn nur Brüssel mehr Kompetenzen bekommt. Von der Leyens Rede enthält viele Ankündigungen. Mehr Macht für die EU in der Gesundheitspolitik, Hightech auf Weltniveau, verschärfte Klimavorgaben. Wir wollen den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 55% senken. Hohe Ziele, aber kaum konkrete Aussagen, wie das gehen soll, kritisieren selbst Parteifreunde. Wir haben Grünbücher und Weißbücher, aber keinen Fortschritt und den brauchen wir. Überraschend erst gegen Ende kommt von der Leyen auf das Thema Migration. Sie bietet an, die Kommission könne bei Asylverfahren und Abschiebungen helfen. Wenn wir mehr tun, dann erwarte ich, dass auch alle Mitgliedstaaten mehr tun. Ob das aber auch die verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen bedeutet, sagte von der Leyen heute nicht. Trotzdem Applaus zum Schluss und auf dem Flur noch, ganz zufällig, ein Glückwunsch vom Amtsvorgänger.
Bundesinnenminister Seehofer hat den Beschluss der Großen Koalition verteidigt, mehr als 1.500 weitere Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen. In einer Fragestunde des Bundestages war zuvor Kritik laut geworden. Einigen geht das Vorgehen nicht weit genug, andere halten es für falsch.
Gestern hat sich die Regierung auf den Kompromissvorschlag geeinigt. Heute muss Innenminister Seehofer ihn gegenüber allen Parlamentariern verteidigen. Gleich am Morgen zuerst im Innenausschuss. Auch in der Union noch Bedenken. Musste es ausgerechnet ein deutscher Alleingang sein?
Das ist ein Punkt, der auch vielen in der Union, und das sage ich ganz offen, gewisse Bauchschmerzen macht, weil wir jetzt erstmals den Weg eines gemeinsamen europäischen Agierens hier verlassen.
Die Kritik der Opposition bekommt Seehofer wenig später auch im Parlament zu hören. Einer allgemeinen Fragestunde sollte er sich dort am Mittag stellen. Doch eigentlich geht es nur um die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Während die AfD lieber keinen davon nach Deutschland holen möchte, sind Linken und Grünen die vereinbarten 1553 noch zu wenig.
Wir haben noch nicht mal Ihre Obergrenze von 200.000 erreicht. Wieso es nicht möglich ist, die Menschen, die jetzt auf Lesbos sind, aufzunehmen.
Es gibt dort eine Überfüllung und damit einhergehend menschenunwürdige Zustände, gerade weil es nicht gelungen ist, dauerhaft und verlässlich einen Mechanismus zu etablieren, der die Menschen von den Inseln runterholt nach einer gewissen Zeit.
Schon seit Jahren mahnt die Opposition, gäbe es dafür auf EU-Ebene keine Fortschritte. Das Schweigen der europäischen Partner in der Flüchtlingsfrage, es treibt auch Seehofer um.
Was die Europäische Union bisher da abgeliefert hat, ist für die europäische Idee armselig, absolut armselig.
Immerhin, die EU-Kommission will kommende Woche einen Vorschlag für eine neue EU-Migrationspolitik vorlegen.
Seinen Frust über die Untätigkeit aller anderen EU-Länder hat Horst Seehofer sehr deutlich gemacht. Er fordert, wer sich nicht beteilige, müsse das am Ende finanziell spüren. Es gehe nicht, so Seehofer, selber in den Topf Europas zu greifen, aber die Solidarität nicht zu erbringen.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung haben sich die Lebensverhältnisse in Ost und West weiter angenähert. Die wirtschaftliche Entwicklung der 5 ostdeutschen Bundesländer sei positiv zu bewerten, sagte der Ostbeauftragte der Regierung Wanderwitz bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der deutschen Einheit. Boomende und ärmere Regionen gäbe es überall in Deutschland. Gleichwertige Lebensverhältnisse würden aber niemals gleiche Lebensverhältnisse sein. Als Problem nannte der CDU-Politiker unter anderem den wachsenden Rechtsextremismus.
Hier standen sie vor 30 Jahren auf der Mauer. Und hier steht drin, wie sich die Lebensverhältnisse in West und Ost seitdem verändert haben. Der Ostbeauftragte zieht eine überwiegend positive Bilanz. Die Lebensverhältnisse in Ost und West seien sich in vielen Bereichen ähnlicher geworden. Auch wenn es noch messbare und sichtbare Unterschiede gäbe, so beim Demokratieverständnis. Demokratie als beste Staatsform, dem stimmen 91% der Befragten im Westen zu, aber nur 78% im Osten. Für Wanderwitz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Wir müssen darüber mehr reden, ins Gespräch kommen. Ich sag mal, wenn am Gartenzaun, auf der Familienfeier, im Bauwagen einer da ist, der so einen Spruch raushaut, aller, es muss mal wieder ein Führer her, dann muss da eben Widerspruch stattfinden. Dann muss man mit demjenigen reden und sagen, nichts aus der Geschichte gelernt oder was ist denn sonst bei dir schiefgegangen?
Die Partei Die Linke mahnt, dass sich die Menschen im Osten oft nicht ausreichend gewürdigt sehen.
Ihre Biografien spielen keine Rolle, sind entwertet worden. Und nach wie vor kriegen sie weniger Geld als ihre westdeutschen Landsleute. Und das wissen sie. Und sie haben ein Stück die Hoffnung verloren, dass sich das noch mal ändert.
Der Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit sieht Fortschritte beispielsweise beim Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Er benennt aber auch deutliche Unterschiede. Zum Beispiel eine im Osten etwa 20% geringere Wirtschaftskraft und ein fast 12% niedrigeres Haushaltseinkommen als im Bundesdurchschnitt. Was fehle, seien nach wie vor wirtschaftsstarke Regionen mit einer großen Zahl gut bezahlter Arbeitsplätze.
Wir fordern hier die Freiheitszonen, also Zonen, in denen es niedrigere Steuern, weniger Bürokratie gibt, um Unternehmertum im Osten voranzubringen.
Mit Blick auf die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Einheit appelliert der Ostbeauftragte, sich dieses Glücksgefühl noch einmal vor Augen zu halten.
Die Sonderregelungen zur Kurzarbeit, die in der Corona-Krise Betriebe und Beschäftigte entlasten sollten, werden verlängert. Das Bundeskabinett brachte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Demnach wird die Bezugszeit bis maximal Ende kommenden Jahres verlängert. Die Beträge werden etwas erhöht. Im April waren 6 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Seither gehen die Zahlen wieder deutlich zurück.
Hubertus Heil will sich selbst ein Bild machen, wie das Kurzarbeitergeld bei den Betroffenen ankommt. Messebauer und Aussteller wie diese Firma in Berlin leiden besonders unter der Corona-Krise. Wo Aufträge wegbrechen, sind Jobs in Gefahr. Das Kurzarbeitergeld hilft, sagt der Bundesarbeitsminister.
Kurzarbeit ist im Moment unsere stabilste Brücke über ein sehr, sehr tiefes wirtschaftliches Tal. Und ich habe heute hier in diesem Unternehmen gelernt, dass Kurzarbeit nicht Strukturen konserviert, sondern Brücken baut, damit Unternehmen sich in der Krise, zum Beispiel im Messebau, auch erneuern können.
Das in der Corona-Krise erhöhte Kurzarbeitergeld wird deshalb verlängert. Ab dem 7. Monat gibt es für Beschäftigte bis zu 80% des Nettolohns. Beschäftigte mit Kindern erhalten bis zu 87%. Außerdem werden die Sozialversicherungsbeiträge voll oder teilweise erstattet. In Teilen der Union regt sich nach wie vor Widerstand gegen die Verlängerung der Konjunkturmaßnahme. Der Wirtschaftsflügel befürchtet Mitnahmeeffekte.
Dass beispielsweise Firmen ihre Produktion hier in Deutschland runterfahren, das Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter in Anspruch nehmen, um im Ausland dann das Werk hochzufahren, das sind Mitnahmeeffekte. Die muss man verhindern, die werden jetzt aber provoziert.
Linnemann wünscht sich eine Überprüfung der Maßnahme im kommenden Frühjahr. Wirtschaftswissenschaftler warnen davor, das Kurzarbeitergeld als Dauerinstrument einzusetzen.
Das Auswärtige Amt hat wegen der Corona-Pandemie weitere Reisewarnungen ausgesprochen. Unter anderem für das österreichische Bundesland Wien, die ungarische Hauptstadt Budapest und die niederländische Provinz Nordholland, zu der auch Amsterdam gehört. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich testen lassen und das Ergebnis in häuslicher Quarantäne abwarten. Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut heute 1.901 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Arbeit der deutschen Kliniken gewürdigt. Bei einem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft organisierten Spitzentreffen in Berlin sagte der CDU-Politiker, die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass vieles im Krisenfall gut funktioniere. Themen des Treffens waren unter anderem die Erkenntnisse aus der Pandemie und der Stellenwert eines gut funktionierenden Gesundheitswesens.
Das Klinikum Niederlausitz im brandenburgischen Senftenberg. Im März wurde hier eine Station speziell für Covid-19-Patienten hergerichtet und die Zahl der Intensivbetten zeitweise deutlich erhöht. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft haben gerade solche regionalen Kapazitäten dazu beigetragen, dass die Pandemie hierzulande vergleichsweise mild verlief.
Wir haben die positive Erfahrung gezogen, dass wir durch die flächendeckende Krankenhausversorgung in der Lage waren, die Menschen auch in den Intensivstationen in den wohnortnahen Krankenhäusern behandeln zu können. Die waren leistungsfähig und haben gezeigt, dass sie in der Pandemie wirklich hervorragende Arbeit bringen können.
Die Krankenhausgesellschaft will diese dezentralen Strukturen deshalb erhalten, auch über die Pandemie hinaus. Der Bundesgesundheitsminister allerdings sieht Verbesserungsbedarf in der Krankenhauslandschaft und wirbt etwa für mehr regionale Kooperation und weniger Wettbewerb.
Wenn unser Nachbarkrankenhaus einen Herzkatheter hat, müssen wir aber auch einen haben. Und wenn die drüben irgendwie ein Darmzentrum machen, müssen wir aber auch eins machen. Das ist nicht der Sinn von regional vernetzten Versorgungsstrukturen. Jeder macht alles, weil es der andere auch macht. Sondern die Idee ist eigentlich eher, es miteinander so eben in Absprache zu machen und vernetzt zu machen, dass es Schwerpunkte gibt.
Ein positives Beispiel für diese Vernetzung aus der Pandemiezeit sei etwa das bundesweite Intensivbettregister. Derzeit sind dort mehr als 8.500 Plätze verfügbar.
Yoshihide Suga ist neuer japanischer Premierminister. Das Parlament in Tokio wählte den Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei zum Nachfolger von Shinzo Abe, der sich nach fast 8 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Die Schwerpunkte seiner künftigen Politik sieht der 71-jährige Suga im Kampf gegen das Coronavirus und in der Wiederbelebung der Wirtschaft.
In München hat heute einer der größten deutschen Dopingprozesse begonnen. Der Erfurter Arzt Marc S. soll mit 4 Helfern jahrelang gewerbsmäßig Leistungssportler gedopt haben. Zu den Kunden des Eigenblutdopings gehörten offenbar auch Athleten der Tour de France und der Olympischen Winterspiele. Zum Prozessauftakt wollte sich der Hauptangeklagte noch nicht zu den Vorwürfen äußern. Die Ermittlungen waren nach Recherchen für eine ARD-Dokumentation in Gang gekommen.
Die Lottozahlen. 8, 31, 41, 43, 44, 48. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 17. September.
Die Kaltfront des Tiefs bei Finnland kommt südwärts voran. Dahinter setzt sich ein neues Hoch mit sonnigem, aber kühlerem Wetter durch. Heute Nacht gibt es anfangs in der Mitte und im Süden stellenweise Schauer oder Gewitter, später am ehesten noch im Südosten Bayerns. Morgen im Norden und in der Mitte viel Sonne, im Süden dagegen zum Teil kompakte Wolken und im Verlauf gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter. Heute Nacht kühlt es ab auf 18 bis 6 Grad. Morgen in der Nordhälfte 16 bis 21, sonst 23 bis 29 Grad. Am Freitag nur südlich der Donau anfangs neblig oder wolkig, sonst sonnig. Auch am Samstag meist sonnig, zwischen Eifel und Schwarzwald einzelne Schauer. Sonntag insgesamt in der Südwesthälfte wolkiger, aber nur vereinzelt Schauer oder Gewitter.
Um 22.20 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Rechtsextremisten bei der Polizei, wie sich Beamte in Chatgruppen radikalisieren. Und mittendrin in Gera, einkaufen für die Völkerverständigung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.